Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Nina Busk-Bartels bin ich und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Heute geht es um Fitness. Laufen, Radeln, Gewichte stemmen. Viele stecken regelmäßig viel Zeit und Geld in ihre Körper. Das fühlt sich gut an und gesund ist es schließlich auch. Aber der Fitness-Hype erfüllt auch eine gesellschaftliche Funktion. Die schauen wir uns heute an, und zwar mit dem Historiker Jürgen Matschukat.
Also der Fitness-Hype in unserer Gegenwart hat eine Geschichte, und über diese Geschichte möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Und dabei interessiert mich insbesondere, wie Fitness und Freiheit, Fitness und Liberalismus miteinander verknüpft sind.
Jürgen Matschukat ist Professor für nordamerikanische Geschichte an der Uni Erfurt und er ist Sprecher einer interdisziplinären Forschungsgruppe, die sich mit Freiwilligkeit beschäftigt. In seinem Vortrag beschreibt er, wie Fitness zu dem Ideal wurde, das es heute ist und was dieses Ideal mit uns macht.
Die Anforderung, permanent in uns selbst, in unsere Fähigkeiten und in unsere Körper zu investieren und investieren zu müssen und dabei als Investorinnen und Investoren erfolgreich sein zu müssen, macht natürlich das Risiko, ein Scheitern zu erfahren, echt groß.
Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt Zeitalter der Fitness – eine Geschichte der Gegenwart. Und Jürgen Matschukat hat ihn am 10. März 2026 an der Uni Leipzig gehalten.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich, in Leipzig zu sein und mit Ihnen über das Zeitalter der Fitness zu sprechen. Eine Geschichte der Gegenwart. Sie sehen also schon am Titel, ich werde Sie mit in die Geschichte nehmen und dann eben wieder in die Gegenwart zurückkommen. Wir leben im Zeitalter der Fitness. Millionen von Menschen verstehen sich als Läufer oder Radsportler, gehen zum Workout oder fürs Yoga ins Studio, beobachten irgendwie ihre Körperdaten und geben einen Haufen Geld aus für Aktivurlaube, Carbonfahrräder, Laufschuhe, Sportmode, Elektrolytgelenke, Getränke, nicht Gelenke, Healthfood, Fitnessarmbänder und. Also ich könnte die Liste fortführen. Es gibt tausend Dinge, die wir kaufen und tun können und sollen, um uns in Form und nach Form zu bringen. Seit einigen Jahrzehnten steigen die Auflagenzahlen von speziellen Sport- und Trainingsmagazinen kontinuierlich an und auch Journale, falls Sie das beobachten, wie die Deutsche Zeit, der Spiegel oder das amerikanische Time Magazine oder auch die New York Times, bringen regelmäßig Specials über Fitness und verwandte Themen. Es gibt außerdem auf Ihren Smartphones zig Fitness- und Gesundheits-Apps und dann gibt es noch Fitness-Models wie Pamela Reif und Kayla Itzines, die ein Vermögen verdienen mit ihren Körpern und mit ihren Trainingsprogrammen. Reif zum Beispiel hat fast 9 Millionen Follower auf Instagram und bei Itzines sind es sogar über 15 Millionen. Und dazu kommen noch viele, viele andere Menschen, die ihnen auf anderen sozialen Medien folgen. Ein weiteres Beispiel für den Fitnessboom, das Sie bestimmt auch schon wahrgenommen haben, wäre die Zahl der Menschen, die bei Jedermann Radrennen oder City-Marathons starten. In New York zum Beispiel sind 1970, also vor 56 Jahren, 126 Menschen mitgelaufen. Heute sind es fast 60.000. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Fitness und solche Veranstaltungen Teil einer Eventkultur geworden sind. Also der Fitness-Hype in unserer Gegenwart hat eine Geschichte und über diese Geschichte möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Und dabei interessiert mich insbesondere, wie Fitness und Freiheit, Fitness und Liberalismus miteinander verknüpft sind. Und was mich interessiert, ist das Zusammenspiel von Selbstbestimmung und Selbstsorge auf der einen Seite und Normierung und Druck auf der anderen Seite. Ja, es ist dein Leben, mach was draus. Ja, das ist eine Chance, was draus zu machen. Es ist aber auch eine Aufforderung. Eine Aufforderung, die täglich in ganz vielen Situationen an uns gerichtet wird. Und genau das ist das, was ich genauer zu verstehen versuche. Und auf diesem Weg versuche ich eben auch zu erklären, warum Fitness ausgerechnet im letzten halben Jahrhundert in den westlichen Gesellschaften so sehr boomt und was das mit uns macht. Denn schließlich leben wir ja nicht nur im Zeitalter der Fitness, sondern eben auch im Zeitalter des Neoliberalismus. Und eines meiner zentralen Argumente, das ich heute versuche zu erläutern, ist, dass es bei Fitness um mehr geht als um das Sporttreiben. Fit sein bedeutet mehr als erfolgreich Sport treiben zu können. Und dabei ist egal, was erfolgreich jetzt bedeutet. Also ob das heißt, locker meine Freitagabendrunde joggen zu können, Pam Rives Workout-Programm zu überleben oder eine Tour de France-Etappe nach Alpe d'Huez meistern zu können. Also das spielt für mich keine Rolle. Es geht mir nicht um Rekorde oder Bestleistungen. Fitness ist mehr als all das. Fitness ist das, was ich ein regulierendes Ideal nenne. Das heißt, ein Ideal oder auch eine Norm, über die reguliert wird, wie wir uns zu verhalten haben, wer als erfolgreich gilt, wer welche Anerkennung finden kann, wer wie an Gesellschaft teilhaben kann. Fitness gilt als Voraussetzung dafür, mit den täglichen Herausforderungen des Lebens zurechtkommen zu können. Fitness gilt als wichtig für Erfolg im Job, für sexuelle Attraktivität und für die Fähigkeit, sich durchsetzen zu können. Der Soziologe Sigmund Baumann nennt Fitness deshalb eine Art Meta-Anstrengung. Also die Anstrengung, fit, gut in Form zu bleiben, für unsere Anstrengungen im alltäglichen Leben. Fitness gilt also auch als ein Zeichen dafür, dass man sich um sich selbst und die eigene Leistungsfähigkeit kümmert. Und da ist die Selbstsorge, von der ich eben sprach, als Zeichen dafür, dass man selbstverantwortlich handelt und selbstverantwortlich lebt. Und Fitness wird damit, so meine These, zum Kriterium dafür, wer in einer freiheitlichen Gesellschaft, und da ist diese Verbindung von Fitness und Freiheit, wer in einer freiheitlichen Gesellschaft als mehr oder minder erfolgreich gilt. Fitness ist also eng mit der Anerkennung als erfolgreiches und produktives Mitglied einer Gesellschaft verkoppelt. Und das ist das, was ich meine, wenn ich von Fitness als regulierendem Ideal spreche. Ich bin Historiker, daher ist meine Perspektive klar. Man kann diese Zusammenhänge nur dann genauer verstehen, wenn man sich der Geschichte zuwendet. Und das will ich jetzt mit Ihnen zusammen tun. Und dabei werde ich eine Weitwinkelperspektive einnehmen, also im 18. Jahrhundert beginnen. Und ich hoffe, Sie kommen mit mir auf diese Reise. Also gehen wir in die Zeit, die der britische Philosoph Anthony Appiah einmal die Geburt des Liberalismus als neuer Lebensform nannte. Das heißt, wenn ich von Liberalismus rede, dann geht es mir weniger darum, ein bestimmtes dezidiert politisches Gesellschafts- und System zu erklären, sondern mir geht es darum, Liberalismus als eine Form von Alltagspraxis mir anzuschauen. Ja? Und wir werden also im 18. Jahrhundert anfangen und wir werden im 21. Jahrhundert enden, also wohl mit dem bisherigen historischen Höhepunkt des Fitness-Hypes. Und dabei werde ich an verschiedenen Stellen auch immer wieder diese Weitwinkelaufnahme, um in der Filmsprache zu bleiben, verlassen und näher heranzoomen an einzelne wichtige Momente, an solche Momente, die die Bedeutung von Fitness für die Funktionsweise freiheitlicher Gesellschaften in ganz besonderem Maße verdeutlichen. Und Ich werde dabei auch gar nicht immer über Trainingspraktiken oder Körperarbeit sprechen, sondern oft auch über andere Dinge, die aber eben zeigen, wie Fitness als individuell und gesellschaftlich strukturierende Kraft funktioniert. So, bevor ich loslege, und ich bin mir sicher, der eine oder die andere wartet schon darauf und hat schon gezuckt, lassen Sie mich noch ein, zwei Sätze zum Begriff des Neoliberalismus sagen. Die Leute rollen ja oft schon mit den Augen, wenn sie den hören, und deshalb braucht es hier Klärung. Also wenn ich von Neoliberalismus spreche, dann bezeichne ich damit eine historische Epoche seit ungefähr den 1970er Jahren. Und das ist eine historische Epoche, die bis heute anhält. Und diese Epoche ist dadurch geprägt, dass der Markt das zentrale Instrument gesellschaftlicher Organisation ist. Und das nicht nur in der Wirtschaft. Und ich arbeite seit Anfang der 90er an Universitäten, und ich kann Ihnen sagen, die marktförmige Organisation der Universitäten hat seit Anfang der 90er Jahre exorbitant zugenommen. Und Kennzeichen des Neoliberalismus ist eben, dass die Marktlogik jeden, was immer jeder sein mag, ja, jeden Bereich des menschlichen Lebens durchzieht. Und entsprechend verlangt der Neoliberalismus von den Menschen das, was die Politikwissenschaftlerin Wendy Brown einen bestimmten Modus der Vernunft nennt. Also das bedeutet, dass wir angehalten sind, so zu agieren, dass wir in unsere Kompetenzen, in unsere Leistungsfähigkeit, ja in uns selbst investieren, um so gut wie möglich ausgestellt zu sein und, so könnte man es formulieren, auf den verschiedenen Märkten reüssieren zu können, erfolgreich sein zu können. Und aus den Erfolgen und der Anerkennung, die wir bekommen, ziehen wir dann durchaus persönliche Zufriedenheit. Und bei Misserfolgen geht es andersherum. Und wichtig ist, dass wir das freiwillig tun, weil wir erfolgreich sein wollen. Aber es gleichzeitig von uns erwartet wird. Also da ist es wieder. Es ist dein Leben. Mach was draus. Ja, das bringt das genau auf den Punkt. Und wer das nicht tut, wer nicht an sich arbeitet, wer nicht in sich investiert, ist ganz schnell irgendwie außen vor. Und wichtig ist auch, dass es nicht natürlicherweise so, sondern wir leben in einer Epoche, die das ganz besonders akzentuiert. Und es ist ja auch klar, dass ich dieses Argument machen muss, weil ich bin Historiker. Und wenn alles Geschichte ist, ist nichts natürlich. Ja? In meiner Betrachtung werde ich mich jetzt, um noch einen Punkt zu erläutern, vor allem auf die USA konzentrieren, wo diese Logik, dieser Modus der Selbstoptimierung ganz besonders prominent und prägend ist. Und das ganz besonders seit den 1970er Jahren. Aber man kann die Spuren eben gut bis in das 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Und die USA werden ganz besonders von einem, so hat es der Soziologe Dan Gutley mal formuliert, Ethos des persönlichen Erfolgs geprägt. Und genau da will ich meine Geschichte der Fitness beginnen. Genau da will ich jetzt anfangen. Also im 18. Jahrhundert und mich von da aus auf die Spuren unseres Zeitalters der Fitness begehen. So wie wir Fitness kennen, ist ein modernes, liberales Konzept, das erst im 18. Jahrhundert langsam begann, Form anzunehmen. Es hat zwar auch schon vorher einen Begriff gegeben, Fitness, aber der hatte noch eine ganz andere Bedeutung. Fitness bedeutete nämlich, in oder zu etwas zu passen. Im Englischen spricht man ja auch heute noch von to fit into something. Also Fitness bedeutete, die richtige Größe, Form oder Farbe zu haben. Oder, wenn wir es politischer wenden jetzt, von einem bestimmten Stand zu sein und damit eine ganz bestimmte Position in einer Gesellschaft einnehmen zu können. In diesem Stand war ich geboren, deswegen war das mein Platz in der Gesellschaft. Und ganz wichtig ist, Wir reden hier von Gesellschaften, deren Ordnung und Hierarchien als von Gott gegeben galten und die sich deshalb eben nicht ändern würden. Das war einfach so. Also, bis in das 18. Jahrhundert hinein war Fitness ein durch und durch statisches Konzept. Mit der Arbeit an sich selbst, der Verbesserung des eigenen Potenzials, individuell wie gesellschaftlich, mit all dem, was wir eben besprochen haben, hatte Fitness nichts zu tun. Noch nicht. Im Gegenteil, Fitness hieß, dass man da, wo man war, passend war. Also to fit into something. Das sollte sich bald ändern. Und wenn ich jetzt hier bald sage, dann rede ich von weiten Zeiträumen, von mehreren Jahrzehnten und langsamen Verschiebungen. Aber das sollte sich bald ändern. Schließlich war damals die gesellschaftliche und politische Ordnung in Bewegung geraten im 18. Jahrhundert. Mit der Aufklärung hatte Gesellschaft, also die Konzepte und die Praxis menschlichen Zusammenlebens, sich grundlegend zu wandeln begonnen. Individuelle Fähigkeiten, das Streben nach der Verbesserung des eigenen Lebens und nach der Erfüllung des eigenen Lebens rückten jetzt nach und nach, Schritt für Schritt, ins Zentrum von Gesellschaft. Und damit begann eine politische und gesellschaftliche Formation zu entstehen, in der sich dann über die Jahre und Jahrzehnte ein modernes Konzept von Fitness herausbilden sollte und prägend werden sollte. Peu à peu, nach und nach. Und für die USA, und das wissen Sie, hielt das Zeitalter der Aufklärung einen ganz besonders prominenten Platz bereit. Schon Zeitgenossen auf beiden Seiten des Atlantiks betonten, dass die amerikanische Revolution den politischen Charakter der Menschen grundlegend veränderte. Und zwar, ganz wichtig, weg vom Untertan hin zum Bürger, zu Citizens, wie es hieß. Und der Unterschied war, so schrieb es schon der zeitgenössische amerikanische Chronist der Revolution, Douglas Bradburn hieß der, Der Unterschied war, dass ein Untertan seine eigene Stellung in einem System der Unterwerfung und Anpassung hinnahm. Das war einfach so. Ja? Ein amerikanischer Citizen hingegen gestaltete sein Leben selbst, handelte also nach den Prinzipien der Freiheit. Und das bedeutete, dass ein amerikanischer Citizen danach strebte, sich selbst, das eigene Leben und die eigene Position im Leben ständig zu verbessern. Mach was draus. Eine Gesellschaft, die in einer solchen Vorstellung menschlicher Existenz gründet, die immer auf der Suche nach der Verbesserung des eigenen Lebens ist, ist nicht statisch, sondern dynamisch gedacht. Oder wie der Soziologe und mein Kollege Hartmut Rosa es einmal formuliert hat, in der Selbstdeutung des Menschen war jetzt Potenzial der neue Schlüsselbegriff und nicht mehr Bestimmung. Prägend für diese neue dynamische Vorstellung von Gesellschaft und vom Menschen war dessen Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück, wie es die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 festschrieb. Also, und ganz wichtig ist, dass nicht Glück selbst uns da versprochen wurde, sondern das Recht, nach Glück zu streben. Also das Recht, am eigenen Glück zu arbeiten. Da ist es wieder dieses, ja, mach was draus. Dabei war der sogenannte Pursuit of Happiness, also das Streben nach Glück, von dem in der Unabhängigkeitserklärung die Rede ist, sowohl ein Versprechen als auch eine Aufforderung. Eine Aufforderung zu einer ganz bestimmten Art der Lebensführung, die untrennbar mit Freiheit verbunden war. Und damals meinte niemand im späten 18. Jahrhundert, dass das Glück vom Himmel falle. Man musste vielmehr nach Glück streben, hart daran arbeiten. Auch war Glück nicht mit persönlichem Lustgewinn gleichzusetzen. Und es war auch mehr als persönlicher Wohlstand. Vielmehr bedeutete das Streben nach Glück, an der Verbesserung des Selbst zu arbeiten. Und diese Arbeit an sich, die galt dann auch als Motor für den Wohlstand der Gesellschaft, für Fortschritt und für Zivilisation. Und Glück sollte nicht heißen, zum Beispiel beim Roulette auf die richtige Zahl zu setzen, sondern Glück hieß, verdientes Lebensglück zu haben. Schon John Locke, der so etwas wie der intellektuelle Pate des amerikanischen Liberalismus ist und der amerikanischen Republik, der hatte schon 1690, also fast ein Jahrhundert zuvor, betont, dass es nicht um schnelles Glück gehe, sondern um, so Locke, wahres und solides Glück. Und dass dieses, nochmal Locke, die beharrliche Sorge um sich selbst voraussetze. Und diese Sorge um uns selbst sei wiederum, so Locke, die notwendige Basis der Freiheit als gesellschaftliches Prinzip. Also soll heißen, Freiheit kann es nur geben, wenn wir bereit sind, an uns selber zu arbeiten, permanent. Also, ohne Tugend und Selbstsorge keine Freiheit und auch kein Glück. Das betonten im Fahrwasser Lockes auch die sogenannten Gründerväter der amerikanischen Republik. Also nochmal, Freiheit zu haben war nicht genug. Das Streben nach Glück verlangte Freiheit richtig zu nutzen. Und das war es, was einen Bürger ausmachte. Und wichtig war, das musste man selbstverantwortlich und aus eigenem Antrieb heraus tun. Okay, diese neue Gesellschaft, die war also nicht mehr statisch gedacht, sondern die war dynamisch gedacht. Und ein echter Amerikaner, und irgendwie gilt das für den Menschen der Aufklärung insgesamt, also der Idealmensch der Aufklärung war jemand, der ein strebsames und dabei tugendhaftes Leben lebte, sich bestens selber führte und danach trachtete, seine Existenz zu verbessern und damit auch die Gesellschaft voranzubringen. Eine Randbemerkung. In der Praxis sah das natürlich oft ganz anders aus. Also da wurden zum Beispiel Unmengen an Alkohol getrunken in der frühen Republik. Und ne? Das ist das Ideal, was ich hier skizziere. Das ist die Theorie des Bürgers und der Freiheit. Also, und so zu sein, ja, das war die neue Anrufung an den Menschen. Und allerdings waren diese Dynamik und die Fähigkeit zur Selbstverbesserung vor allem als männlich gedacht und auch als weiß gedacht. Und es gab auch immer eine Klassenkomponente. Das heißt, wer einen bestimmten Besitz hatte, konnte eher an seinem Glück feilen, hieß es. Und ich bitte das eben immer mitzudenken, auch wenn das heute diese Differenzen in meinem Vortrag im Hintergrund stehen. Zwei Punkte sind jetzt wichtig. Erstens. In der jungen amerikanischen Republik, sogar bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, richtete sich das Trachten nach Selbstverbesserung vor allem auf den Charakter und weniger auf den Körper. Um 1850, also in der Mitte des 19. Jahrhunderts, meldeten sich dann aber mehr und mehr Stimmen zu Wort, die eine sträfliche Vernachlässigung des Körpers kritisierten. Schließlich sei der Körper, hieß es, der Ort und das Instrument der Vervollkommnung unserer selbst. Erfolgreiche, produktive Citizens bräuchten einen gesunden und leistungsfähigen Körper, um sich ihr Glück auch wirklich erarbeiten zu können. Zweitens, zu dieser Zeit, und das ist ganz bestimmt kein Zufall, begann auch der Begriff der Fitness mehr Aufmerksamkeit zu erhalten. Bald begann, langsam und Schritt für Schritt, ein Begriff von Fitnessform anzunehmen, der die Vorstellung von Selbstführung und Selbstverantwortung, vielleicht noch besser von Selbstoptimierung und nicht enden wollendem Streben nach Verbesserung und Leistungsfähigkeit in einer Welt des Wettbewerbs miteinander verband. Also eine Selbstoptimierung, die jetzt auch zunehmend körperlich gedacht wurde. Ein leistungsfähiger Körper sollte in der näheren Zukunft an Bedeutung gewinnen, an individueller und auch an gesellschaftlicher Bedeutung. In dieser Geschichte ist das Buch von Charles Darwin über die Entstehung der Arten, im Original The Origin of Species, ein wichtiges Ereignis. 1859 kam das Buch in London raus und dann sofort in verschiedenen internationalen Ausgaben. Unter anderem erschien es in New York, aber auch in Stuttgart. Und im Kern von Darwins Buch, manche von Ihnen mögen das kennen, steht die Idee, dass ein Kampf um beschränkte Ressourcen das Grundprinzip von Existenz sei. Ja, das Grundprinzip des Lebens überhaupt. Ganz grundsätzlich war diese Idee, also die Idee des Kampfes um knappe Ressourcen, nicht neu. Man kannte diese Idee in der Mitte des 19. Jahrhunderts schon, zum Beispiel aus der Ökonomie oder aus der Bevölkerungstheorie. Aber was Darwin tat, war, diesen Kampf um Ressourcen zu einem Naturgesetz zu erklären, zu einer Gesetzmäßigkeit, nach der die Welt und das ganze Leben überhaupt immer und überall funktioniert. Fitness ist ein wichtiger Begriff bei Darwin. Und wenn man genauer auf Darwins Arbeit und ihren Fortgang schaut, dann kann man sehr schön sehen, wie der Begriff der Fitness dort und in dieser Zeit insgesamt eine Veränderung durchlief. Denn zunächst bedeuteten Fitness und das berühmte Survival of the Fittest auch bei Darwin noch to fit into something, also in etwas hineinzupassen. Auch bei Darwin war Fitness anfangs noch statisch gedacht. Die Frage war, welches Lebewesen am besten in eine bestimmte Umwelt hineinpasste. Anpassung und Optimierung fanden bei Darwin zufällig statt, durch die sogenannten Mutationen und nicht durch Arbeit an sich selber. Aber der Fitnessbegriff wanderte sofort hin und her von Darwins Arbeit in die damals entstehenden Sozialwissenschaften und von dort wieder zurück in Neuauflagen von Darwins Buch. Und die Vorstellung, dass Lebewesen und insbesondere Menschen daran arbeiten konnten, die Fittesten zu werden, dass man also dafür sorgen konnte, gut und vielleicht sogar am besten in eine bestimmte Konstellation zu passen und so das eigene Überleben und das der eigenen Spezies zu sichern, schälte sich jetzt heraus. Langsam, aber sicher. Und diese Vorstellung, die harmonierte eben mit diesen Prämissen freiheitlicher Gesellschaften und freier Menschen, über die wir eben gesprochen haben, die eben an sich selber arbeiten sollten, um das Beste aus sich und ihrem Leben zu machen. Und diese Veränderung des Fitnessbegriffs kann man ganz schön nachvollziehen, wenn man einen Blick in deutsche Ausgaben von Darwins Buch wirft. Denn in den ersten deutschen Darwin-Übersetzungen war Survival of the Fittest noch übersetzt als das Überleben des Passendsten. Also da ist Fitness als diese Idee des Hineinpassens in etwas. Das ist der statische Fitnessbegriff. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich dann in deutschen Darwin-Übersetzungen immer mehr das Überleben des Tüchtigsten als Übersetzung durch. Da etablierte sich also der dynamische Fitnessbegriff, denn tüchtig zu sein bedeutete, fleißig und arbeitsam zu sein. Also Fitness bedeutete in zunehmendem Maße aktiven Fleiß, Leistungsbereitschaft und Arbeit an sich und eben nicht mehr passive Passförmigkeit. Und in diesem Sinne unterschieden im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auch amerikanische Magazine und Bücher immer häufiger zwischen natürlicher und erworbener Fitness, die dabei explizit körperlich gedacht war. Und sie sprachen überall jetzt von der großen Bedeutung von Exercise und Training, um Fitness zu erreichen, auf dem Stand zu halten, zu verbessern, herzustellen. Also, Fitness war nicht mehr etwas, das man hatte, sondern etwas, das man herstellen und immer wieder erneuern und sich erarbeiten konnte und musste, weil es ansonsten verloren ging. Amerika und sich als liberal und modern verstehende Gesellschaften insgesamt traten nun in den ersten großen Fitness-Hype ihrer Geschichte ein. Und dieser Fitness-Hype, der war zutiefst politisch. Das kann, das will ich beispielhaft an der berühmten Strenuous Life-Rede von Teddy Roosevelt aus dem Jahr 1899 verdeutlichen. Und das ist eine der vielleicht berühmtesten Reden der US-Geschichte von einem damals noch werdenden Präsidenten. Und in dieser Rede ruft Roosevelt seine Leute zu einer, so die wörtliche Übersetzung, zu einer tüchtigen Lebensführung auf, zu Wettbewerb, Kampf, Leistung, dem Streben nach besser werden und besser sein, kurz zu einem Leben im Zeichen der Fitness. Und Fitness bedeutet bei Roosevelt ganz ausdrücklich, an sich zu arbeiten, sich selbst zu regieren, ein Citizen in der Welt der Freiheit und des Wettbewerbs und des Kampfes zu sein, proaktiv die Dinge und das Leben in die Hand zu nehmen und das zu können, also überhaupt die Fähigkeit zu haben, derart aktiv und gestaltend zu sein, so Roosevelt, das sei vor allem ein Privileg weißer angelsächsischer Männer, die dadurch den anderen überlegen seien, die aber auch die Pflicht hätten, dieser Fähigkeit nachzukommen. Ich will an der Stelle eine Art Zwischenbilanz ziehen. Also Fitness ist mit Freiheit verbunden. Und in solchen Gesellschaften, die sich um Vorstellungen individueller Freiheit herum aufbauen, wurde Fitness das, was ich ein regulierendes Ideal nenne. Das soll heißen, Fitness ist Ausdruck der Aufforderung an das Individuum, diese Freiheit auch bestmöglich zu nutzen und an entsprechenden Fähigkeiten zu arbeiten, um in einer freiheitlichen Wettbewerbsordnung erfolgreich sein zu können, bei knappen Ressourcen. Das ist ganz wichtig, es ist nie genug für alle da, ja? Also deswegen diese Idee des permanenten Kampfes. Und die Geschichte einer solchen Vorstellung von Fitness führt zurück bis in das 18. Jahrhundert, als die Selbstbestimmung des Menschen zum politischen Programm erhoben wurde. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts avancierte der Körper dann zum Fluchtpunkt dieses Programms und zum Zeichen entsprechender individueller Fähigkeiten. Und einen ersten Höhepunkt erfuhr Fitness als ein solches regulierendes Ideal in den Jahrzehnten um 1900 und auf einen zweiten Höhepunkt, und das ist jetzt schon der Blick nach vorn, strebte der Körper- und Fitness-Hype dann ab den 1970er Jahren zu. Okay, also dann führe ich Sie jetzt in das spätere 20. Jahrhundert und würde Sie aber bitten, mir noch einen kurzen Kommentar zu der Zeit dazwischen, zu den mittleren Dekaden des 20. Jahrhunderts zu erlauben. Und dieser Kommentar, der wird jetzt fast verboten kurz sein. Also Fitness vor allem in den Dekaden um 1900 und dann ab den 70er Jahren zu verorten, wie ich das hier tue, heißt nicht zu sagen, dass der Körper und seine Leistungsfähigkeit in den mittleren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts keine Bedeutung gehabt hätten. Anders formuliert, der Körper war auch in der Zeit von den 20er Jahren bis zu den 70er Jahren ein ganz zentraler politischer Fluchtpunkt. Aber die Bedeutung des Körpers war eine andere. Der politische Fluchtpunkt des leistungsfähigen Körpers in den mittleren Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, das waren weniger die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Der Körper fungierte weniger als Zeichen des Erfolgs, der Arbeit am Selbst und der individuellen Bereitschaft zu Erfolg in einer freiheitlichen Ordnung. Er wurde in dieser Zeit vielmehr zur Verkörperung kollektiver Imagination. Sei es die zutiefst körperliche und rassistische Vision einer arisch gedachten deutschen Volksgemeinschaft, sei es der wiedererstarkte Körper als Zeichen gemeinschaftlicher Anstrengung gegen die ökonomische Krise und die gesellschaftliche Krise in den USA der 30er Jahre. Und die Dokumentarfotografie des New Deal, hier sehen Sie oben rechts ein Bild, die macht das immer wieder deutlich. Also da geht es um halbnackte junge Männer, die Äxte in Bäume treiben, und die wurden zum Zeichen eines gesellschaftlichen Ideals von kollektiver Verantwortung. Und mit der großen Depression in den USA waren eben Individualismus und Eigenverantwortung keine unumstrittenen Ideale mehr. Und die New Dealer schufen eine Art Sozialstaat, der für eine neue gesellschaftliche Vision im Zeichen des Kollektivs stand. Und wie eingeschränkt diese Sozialstaatlichkeit letztlich auch immer war. Und diese Sozialstaatsvision, die hielt sich bis in die 60er Jahre in den USA. Und Sozialhistoriker beschreiben die Zeit von den 30ern bis zu den 60er Jahren auch als eine Ausnahmephase in der US-amerikanischen Geschichte, als Bruch mit den Grundzügen des uneingeschränkten Individualismus und Wettbewerbs, die ansonsten die politische Praxis in den USA prägten. Und das heißt, in der Forschung, es seien dann die 70er Jahre und vor allem die darauf folgende Reagan-Zeit der 80er gewesen, die diesen amerikanischen Flirt mit Vorstellungen von Kollektivpolitik und Sozialstaatlichkeit beendet hätten. Spätestens mit Reagan ab 1980 sei die Rückkehr von individualistischen Perspektiven in das politische Zentrum vollzogen worden, und das sogar vehementer denn je zuvor. Seitdem sei der Liberalismus, so die Politologin Wendy Brown, mehr denn je von einer ökonomischen und politischen Theorie zu einer Lebensform geworden. Und ich habe eben versucht zu zeigen, dass diese Fäden historisch weiter zurückführen. Aber mit Blick auf die unmittelbare Geschichte der Gegenwart ist es sicher eine sehr zutreffende Beobachtung. Und das will ich mir jetzt mit Ihnen in der verbleibenden Zeit noch genauer anschauen. Also, ein wirklich toller Text, der diese wuchtige Entfaltung von Liberalismus und Individualismus als Lebensform in den 1970er Jahren beschreibt, stammt von dem Schriftsteller und Intellektuellen Tom Wolfe. Der Artikel ist aus dem Jahr 1976 und Wolfe prägte dort die Bezeichnung der Me-Decade für die 1970er Jahre, also das Jahrzehnt des Ichs. Und in den 60s, ja, in den 60er Jahren, war die Suche nach dem Selbst vor allem ein alternatives Lebensziel der Hippies gewesen. In den 70ern sei diese Suche zu einer Massenkultur geworden und sie habe bizarre Formen angenommen. Alle, schreibt Wolfe, seien nun geradezu versessen darauf, sich selbst zu finden und ihr Potenzial als menschliche Wesen auszuschöpfen und zu erweitern. Und zwar überall, in Beziehungen, bei der Arbeit, durch den Konsum, in ihrer sexuellen Ausstrahlung. Das sei das neue amerikanische Mantra und es habe, schreibt Wolfe, ein wahrhaft kosmisches Level erreicht. Überhaupt lief Wolfes Artikel darauf hinaus, eine überweltliche, geradezu sakrale oder auch quasi religiöse Dimension dieses Ich-Phänomens herauszustellen. Und Religion ist in den USA schon immer politisch gewesen und das Politische ist immer schon von geradezu sakraler Qualität gewesen. Und ich komme nachher nochmal auf das Sakrale der Fitness zurück, also sakral im Sinne von allumfassend und nicht wirklich hinterfragbar. Okay, warum so viel über Wolf und die Mie-Gesellschaft? Nun, zahlreiche Praktiken dieser Mie-Gesellschaft, wie Wolf sie beschrieb, kreisten um den Körper, seine Fähigkeiten, seine Erscheinung, seine Einschränkungen. Der Körper wurde jetzt vielleicht mehr denn je zum Ausdruck und zum Mittel der Selbstfindung, zum Ausdruck und zum Mittel von Erfolg, Fortschritt, Leistung und Glück erhoben. Der Körper, so Wolf, wurde sogar zum Ort und Mittel göttlicher Offenbarung verklärt, die uns aber eben nicht, und das ist ganz wichtig, wenn da von göttlicher Offenbarung die Rede ist, dann ist das nichts, was uns aus dem Himmel heimsucht, sondern etwas, was wir uns erarbeiten müssen. Ja? Einer göttlichen Offenbarung, der wir durch Arbeit am Selbst den Weg bereiten mussten. Und das ist eine spezifisch US-amerikanische Spielart des Protestantismus und die gründet eben in der individuellen Arbeit an sich. Wolf steht hier beispielhaft für eine breitere gesellschaftliche und kulturelle Verschiebung in dieser Zeit. Körper- und Leistungsmetaphern griffen jetzt um sich in ganz vielen Bereichen. Man sprach zum Beispiel, und das werden Sie kennen, von fitten Unternehmen, von Lean Production, schlanker Produktion und auch von einem schlanken Staat und dass man den Gürtel enger schnallen müsse. Und immer schwang beim Gebrauch solcher Metaphern mit, dass man weniger Regierung und Regulierung brauche, also weniger Sozialstaat, weniger staatliches Engagement und dafür mehr Eigenengagement und Selbstverantwortung. Und auf den Punkt brachte das der berühmte Satz Ronald Reagans, dass Regierung nicht die Lösung, sondern das Problem sei und dass die Menschen sich am besten selbst regieren. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir bisher besprochen haben, kann es nicht verwundern, dass sich seit den 70er Jahren eine neue Fitnesswelle ihren Weg bahnte. Denn der Körper begann in dieser Zeit zum Fetisch zu werden, der für die Fähigkeit zur Selbstregierung, Self-Government, zur Regierung seiner selbst stand und steht und der dabei eben Glück verspricht. Glück im Sinne dieses anhaltenden, tiefgreifenden Glücks, wie wir es vorhin besprochen haben. Schaut man sich etwa Laufzeitschriften aus dieser Zeit an, und ich habe hunderte von denen gelesen, schaut man sich Erinnerungen von Aerobic-Fans an, deren Zahl sich in dieser Zeit kontinuierlich vervielfachte, dann fällt auf, wie quasi religiös das alles war. Ja? Also wie die Fitness-Afficionados ihre Hinwendung zum Körper und zum Training als Konversion beschrieben, also in religiöser Terminologie, weg von Faulheit, Alkohol, fettem Essen und körperlichem Verfall hin zu Fitness, Selbsterfüllung, Zufriedenheit und Erfolg, so deren Worte. Das ganze Leben, es geht nicht darum, eine bestimmte Praxis der eigenen Lebensführung hinzuzufügen, sondern es geht darum, das ganze Leben umzukrempeln, angestoßen oft durch eine Schlüsselerfahrung, wie etwa die Atemlosigkeit auf dem Weg zum Kühlschrank, aus dem man sich ein neues Bier holen wollte. Und das sind tatsächlich Dinge, die Leute in den Leserbriefen dieser Zeitschriften so formulieren. Die habe ich, wie gesagt, haufenweise gelesen. Oft liest man auch die Einsicht, dass man Fitness niemals hat, dass Fitness immer flüchtig ist und sie der permanenten Erneuerung bedarf, eben der ständigen Arbeit an sich. Und sobald man aufhört, an sich zu arbeiten, geht sie verloren. Und das kennen wir auch alle in der einen oder anderen Form. Schauen wir uns einen Artikel im Time Magazine vom November 1981 etwas genauer an. Und das ist natürlich frappierend, wie glücklich und hormongeladen die 5 Personen auf dem Cover schauen. Also eine Fitnessbegeisterung habe Amerika ergriffen, da heißt es auf dem Cover ein Fitness-Craze und im Artikel ist von einer neuen Obsession die Rede. Milliarden geben Amerikaner aus für Workouts, Sportbekleidung, Trainingsbücher, Mitgliedschaften in Gyms, Health Food und auch für Schönheitsoperationen. Leistungsfähig auszusehen, sei schließlich genauso wichtig wie leistungsfähig zu sein. Körperform, wie es im Artikel heißt, Appearance, sei sehr wichtig im Zeitalter des Ich. Und die Glorifizierung des Körpers, heißt es in dem Artikel, durchziehe den amerikanischen Alltag und verändere die gesamte Gesellschaft, ihre Wertordnung und Politik. Immer wieder wird betont, dass im Fitness-Craze mehr auf dem Spiel stehe als nur sportliche Leistung. Zum Beispiel beginnt der Artikel damit, dass er ein damals neues Phänomen umschreibt und das nannte man Corporate Fitness. Und nicht nur das Time Magazine, sondern auch alle möglichen anderen Journale vom Manager Magazin bis zu Runner's World haben damals darüber berichtet. Corporate Fitness, also Firmenfitness gewissermaßen, sei vor allem ein Ding von innovativen Konzernen der damals entstehenden New Economy. Und diese innovativen Konzerne seien es, die neue Wege gingen und für ihre Angestellten eine Trainingsinfrastruktur bereitstellten. Und in dem Artikel im Time Magazine wird ein Mann interviewt, der heißt Dennis Colaccino, und Pepsi-Cola hatte Colaccino eigens als Leiter ihres neuen Fitnessprogramms angestellt. Und Colaccino betont, wie sehr es sich für die Firma lohne, in das Training ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu investieren. Denn das schärfe den Wettbewerbsgeist unter ihnen. Schlaue Chefs wüssten, heißt es in dem Artikel weiter, ich zitiere, dass es sich auszahlt, die Angestellten gesund und fit zu halten. Denn, so heißt es dort, körperlich aktive Menschen sähen nicht nur besser aus und fühlten sich nicht nur besser, sie arbeiteten auch besser. So lernen wir, wenn wir weiterlesen, es lohne sich für Firmen in den Körper zu investieren, damit die Mitarbeiterinnen mit mehr Energie, Kreativität und Produktivität in ihrer Firma arbeiteten. Und das zu tun, also in den Körper zu investieren, lohnte sich nicht nur für die Konzerne, sondern auch für die Angestellten selbst, denn die wurden nun mehr und mehr zu dem, was die Soziologie heute als Arbeitskraftunternehmer bezeichnet. Also körperliche Selbstoptimierung galt als der beste Weg, in der Firmenhierarchie schneller aufzusteigen und Karriere zu machen. Also jedenfalls die Zeit, als man beim Lunch noch gemütlich drei Martinis schlürfte, die war vorbei. Und das Drei-Martini-Lunch ist in den 50er Jahren ein bestehender Begriff. Ja? Also wer schneller nach oben kommen wollte, der drehte mittags besser eine Runde auf der Laufbahn, die die Firma extra auf ihrem Gelände eingerichtet hatte, oder zog ein paar Bahnen im Schwimmbecken, als in den Diner zu gehen, einen dicken Burger zu essen und drei Martinis zu schlürfen. Und dieser ganze Fitness-Hype, der hatte zu dem Zeitpunkt Anfang der 80er Jahre ein solches Gewicht angenommen. Der war so dermaßen unhinterfragbar geworden innerhalb eines Jahrzehnts, dass er spirituell getränkt war. Wir hatten es eben schon mal angesprochen. Und auch das Time Magazine benutzte immer wieder religiös gefärbte Begriffe, Metaphern, Allegorien. Der Körper ist dort ein Tempel und wird glorifiziert. Fitnessfans sind leidenschaftliche Konvertiten und Sportstudios werden als säkulare Kathedralen bezeichnet, in denen man dem Körper huldige. Und diese religiöse Grundierung des Artikels und des ganzen Fitnesskults, die dürfen wir nicht unterschätzen. Sie verdeutlicht, wie sehr der Körper verehrt wurde und Fitness zu einem Ideal geworden war, das eben mittlerweile nicht mehr in Frage gestellt werden konnte. Der Körper und Fitness waren zu einer über das Individuum hinausgehenden Totalität geworden. So eine Definition des Religiösen. Und dass ausgerechnet Selbstverantwortung für sich, den Körper und den individuellen Erfolg und genau dafür steht Fitness, ja. Also, dass ausgerechnet Selbstverantwortung den Weg zu dieser Totalität weisen sollte, ist der besondere Clou daran, weil es sich ja eigentlich ausschließt. Ne? Wir kommen zum Finale. Und anstatt jetzt alles noch einmal zusammenzufassen, will ich zum Schluss noch zwei Argumente machen, die das bündeln, was man vielleicht den Fluchtpunkt meines Vortrags nennen könnte. Und auf diesem Weg will ich auf das zurückkommen, was wir eingangs besprochen haben und eben nochmal das Verhältnis von Selbstverantwortung, freiheitlicher Gesellschaft und Körper deutlicher und explizit kritisch zusammenführen. Die Anforderung, permanent in uns selbst, in unsere Fähigkeiten und in unsere Körper zu investieren und investieren zu müssen und dabei als Investorinnen und Investoren erfolgreich sein zu müssen, macht natürlich das Risiko, ein Scheitern zu erfahren, echt groß. Also das Risiko, es einfach nicht zu schaffen und immer am Ball zu bleiben. Also anders formuliert, es ist sehr wahrscheinlich, dass man das auf die eine oder andere Weise nicht hinkriegt. Dass man auf die eine oder andere Weise diesem Ideal nicht entsprechen kann. Und erinnern wir uns, mehr oder weniger ermöglicht nur ein Normkörper eine vollumfängliche Teilhabe an Gesellschaft und einen uneingeschränkten Zugriff auf deren Ressourcen. Und wenn ich mehr oder weniger sage, dann soll das heißen, dass Körperform in der Art und Weise, wie sie wirkt und auch in der Wucht, mit der sie wirkt, ja, mit anderen Faktoren interagiert, sich zum Beispiel die Sache je nach Geschlecht oder sozialer Klasse durchaus unterschiedlich darstellt. Und es gibt eine Philosophin, die heißt Abby Wilkerson, und Abby Wilkerson bezieht diese Konstellation auf die liberale Vertragstheorie. Und der Vertrag ist in der politischen Landschaft seit der Aufklärung etabliert als die Vorstellung, also Gesellschaften gründeten in einer Abmachung von allen Menschen untereinander, also in einem Vertrag, den alle Menschen untereinander und miteinander geschlossen hätten und der ihnen als Mitglieder dieser Gesellschaft gleiche Rechte garantiere. Das ist das gesellschaftliche Grundmodell. Also die Idee des Vertrages steht am Anfang einer Gesellschaft, die von der Freiheit aller Menschen ausgeht. De facto allerdings, und das wissen wir alle, haben nie alle Menschen die gleichen Freiheiten und die gleichen Rechte genossen. Geschlecht zum Beispiel macht einen ganz großen Unterschied. Hautfarbe, soziale Klasse oder auch einfach das Begehren. Ja, also die haben immer einen Unterschied gemacht in der Frage, wer tatsächlich welche Rechte ausüben und wie an Gesellschaft teilhaben konnte. Und in den letzten Jahren, gerade in den letzten Jahren, haben Fitness und Körperform, also für die Möglichkeit, vollumfänglich an Gesellschaft teilzuhaben und für die Anerkennung, die Menschen als politische Subjekte kriegen, immens an Gewicht gewonnen. Also anders formuliert, dick sein gilt nicht länger als Zeichen von Erfolg und Reichtum, wie es lange der Fall gewesen ist. Wer heute dick ist, gilt häufig als weniger selbstkontrolliert, als eingeschränkt leistungsfähig, als weniger fit und ist oft irgendwie außen vor. Zum Beispiel ganz konkret benachteiligt in der Schule oder der Berufswelt. Das wissen wir aus zahlreichen sozialen Studien. Und dieses Zeitungscover des Atlantic, eines der großen amerikanischen Magazine, verdeutlicht diese zutiefst politische Dimension dieser Perspektive. Und die Message des Covers lautet, eine freiheitliche Gesellschaft braucht Menschen, die mit ihren Freiheiten umzugehen wissen und der Körper zeigt, ob sie das können. So ist die Botschaft, so ist die Message der Diskussion über Körperform, die in den ersten Dekaden des 21. Jahrhunderts mit großer Vehemenz und Aufregung geführt wurde. In eine ähnliche und auch andere Richtung weist ein Konzept der Soziologen Nicholas Rose und Carlos Novas. Und die beiden sprechen von dem, was sie Biological Citizenship nennen, also biologisches Bürgersein, um die körperlichen und politischen Anforderungen an Individuen zum Ausdruck zu bringen. Also biologisches Bürgersein soll betonen, dass sich vor allem in den letzten Jahrzehnten Körperkonzepte, Vorstellungen von Fitness und politisch-gesellschaftlicher Anerkennung eng ineinander verschränkt haben. Die Bedeutungen und Verantwortlichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern würden immer deutlicher in gesundheitlichen Dimensionen und in Körpernormen ausgedrückt. Anders formuliert, wer die Fackel der Freiheit tragen will, darf keine überflüssigen Pfunde auf den Rippen haben. Citizenship, Bürger sein, betonen Rose und Novas, verlange heute, aktiv zu sein, sein Tun und Treiben auf die Maximierung der Lebenskräfte und des Körperpotenzials auszurichten. Erst dann könne ein Mensch heute als wirklich guter Bürger oder gute Bürgerin gelten. Und um das nochmal klar zu machen, also sowohl Abby Wilkerson, deren Konzept ich versucht habe zusammenzufassen, als auch Nicholas Rose und Carlos Novas versuchen, ganz klar aus einer kritischen Perspektive auf den normierenden Körper- und Leistungszwang zu achten. Und mehr noch, und das ist meine letzte Folie, eine Bewerbung, die ist ein paar Jahre alt, von der Microsoft-Firma für diese Armbänder, die viele von Ihnen auch kennen, mit denen wir unsere Daten messen und tracken können, ne? Also mehr noch, es geht nicht nur darum, ein guter Bürger oder eine gute Bürgerin zu sein. Die aktive Sorge um uns und unsere Fitness, und das versprach der Microsoft-Konzern hier seinen Kundinnen und Kunden, die eines dieser Fitnessarmbänder kaufen, und mir ist klar, dass da auch immer eine ökonomische Ebene drin ist, also das Bemühen, möglichst viele dieser Produkte zu verkaufen, ja, aber die aktive Sorge um uns und unsere Fitness mache uns sogar zu besseren Menschen, heißt es hier. Be a better human. Das ist ein Versprechen einerseits sowie eine Handlungsaufforderung zugleich. Ja, und damit sind wir auch wieder bei dieser Karte. Ja, es ist dein Leben. Mach was draus. Und Microsoft hebt das nochmal auf ein anderes Level. Also werde ein besserer Mensch, indem du dich um deinen Körper kümmerst, die Körperdaten aufzeichnest und auf diese Art und Weise permanent deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit monitorst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und danke.
Das war der Historiker Jürgen Marczukat mit seinem Vortrag Das Zeitalter der Fitness – Eine Geschichte der Gegenwart. Jürgen Marczukat hat seinen Vortrag am 10. März 2026 im Rahmen der Ringvorlesung Sport an der Uni Leipzig gehalten. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Sport hören wollt, wir haben einen weiteren Vortrag aus der Reihe bei uns im Hörsaal gesendet. Dort erklärt die Psychologin Johanna Kaiser, warum psychische Krankheiten im Leistungssport noch immer tabu sind. Den Link zum Vortrag findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nina Bus-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.